Deutschlandfunk.
Es waren noch 88 Minuten bis zum Auslaufen des Ultimatums, als US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social verkündet, es gibt eine Einigung mit dem Iran. Erstmal 2 Wochen Waffenruhe und Verhandlungen statt völliger Vernichtung.
Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich bin so am Ende über all diese Nachrichten.
Sagt Elmira, gebürtige Iranerin, die in Köln lebt und die sich nach wie vor einen Regimewechsel im Iran wünscht.
Niemand hasst dieses Regime mehr als die eigene Bevölkerung im Iran.
Wir fragen uns mit Blick auf die kommenden Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran, wie steht das iranische Regime nach fast 6 Wochen Krieg da und gibt es noch Hoffnung auf einen Regime-Change?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Hi. Was bedeuten die Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen, für Einzelne ganz konkret? Darauf schauen wir in diesem Podcast. Ihr bekommt persönliche Perspektiven und die Hintergründe dazu. Heute ist Mittwoch, der 8. April. Die Drohungen von US-Präsident Trump gegenüber dem Iran waren in den letzten Tagen und Stunden ja immer heftiger geworden. Zuletzt hatte er mit der völligen Auslöschung der iranischen Zivilisation gedroht. Kann man damit im Hinterkopf irgendwie schlafen?
Ich konnte schlafen, allerdings habe ich gestern Abend kurz vor dem ins Bett gehen zu meinem Mann gesagt, ich habe Angst einzuschlafen, aber ich habe noch größere Angst aufzuwachen. Weil natürlich die Angst sehr, sehr groß war, was sehe ich als erstes, wenn ich das Handy einschalte.
Das sagt Elmira Rafizadeh.
Ich bin 1981 in Teheran geboren, während des Iran-Irak-Krieges, lebe mittlerweile hier im Exil mit meiner Mutter und meiner kleinen Familie. Ich bin Schauspielerin und Unternehmerin und versuche inmitten dieser ganzen Gemengenlage irgendwie auch die Perspektive der Menschen im Iran sichtbar und hörbar zu machen.
So wie Elmira ging es heute früh wahrscheinlich vielen Menschen. Also, dass man wirklich Angst hatte, was über Nacht passiert ist. Wie war das bei Elmira, als sie dann aufs Handy geschaut hat?
Zunächst einmal war die erste Headline, die ich dann gesehen und wahrgenommen habe, Waffenruhe 2 Wochen. Das waren so die 2 Schlagwörter, die mir sofort ins Auge gesprungen sind. Und natürlich gab es eine kurzfristige Erleichterung. Weil das Letzte, was man sehen will, ist, dass das eigene Land, die Menschen, die man liebt und eine Zivilbevölkerung von 90 Millionen Menschen ausgelöscht wird, wie Donald Trump das in seiner verbalen Eskalation angekündigt hat. Und insofern gab es natürlich einen Moment der Erleichterung. Aber es ändert einfach überhaupt nichts an der desaströsen Lage der Menschen im Iran. Also nichts von all diesen Verhandlungen, die aktuell im Raum sind, ob es um das Raketenprogramm geht, um die Straße von Hormuz, um Atom, um Öl. Also all diese Konflikte, über die verhandelt wird, lösen einfach in keinster Weise, auch nur ansatzweise, irgendein existenzielles Problem und die Nöte, die die iranische Zivilbevölkerung hat. Und ein O-Ton, den ich heute Morgen von einer Angehörigen erhalten habe, war, also da meinte einer meiner Angehörigen, wir stecken in all dem einfach in der Mitte fest.
Ich wollte dich fragen, inwieweit du gerade mit Angehörigen, FreundInnen, Menschen im Iran in Kontakt stehst, weil das Internet wird ja immer wieder auch blockiert, ne?
Richtig. Also Kommunikation ist nach wie vor extrem schwierig. Mhm. Es kommt auch vor, dass ich tagelang nichts höre. Ich weiß, dass ein Großteil meiner Angehörigen, vor allem die mit kleineren Kindern, rausgefahren sind in den Norden und vorerst dort bleiben, also auf dem Land, weil es dort sicherer ist. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es auch immer noch zu viele, auch von meinen Quellen, die in Teheran oder in Karaj beispielsweise sind, weil sie auch arbeiten müssen. Also am Ende des Tages müssen sie ja auch einem Erwerb nachgehen, gerade in dieser Lage, wo ohnehin wirtschaftlich und gesellschaftlich alles so katastrophal ist, müssen die Menschen ja auch irgendwie ihrem Erwerb nachgehen, um überhaupt den Kühlschrank voll zu kriegen.
Wie schauen deine Angehörigen jetzt auf diese Waffenruhe?
Ja, also heute Morgen die ersten 2 Nachrichten, die mich erreicht haben, da schrieben sie, wir sind glücklich für den Moment. Aber auch nur für den Moment, weil man weiß ja nicht, wie es weitergeht. Und es bleibt weiterhin eine sehr angespannte Situation. Und ich glaube, dass niemand auch von meinen Angehörigen oder Freunden und Quellen im Iran davon ausgeht, dass sich die Lage langfristig beruhigt. Und erst recht nicht, weil sie nach wie vor unter der Repression dieses brutalen, bestialischen Regimes weiterleben müssen, wie es aktuell aussieht. Und natürlich, der Krieg ist eine Sache, die absolut katastrophal ist und ihnen Lebensgrundlagen nimmt und jeden Tag für Angst und Schrecken sorgt. Und auf der anderen Seite haben sie aber auch die Repression des Regimes. Und wie ich eingangs sagte, sie stecken da in der Mitte fest. Mhm. Und deswegen ändert sich ja nichts an deren Lage aktuell. Ja. Und das ist so diese ausweglose Situation, die wir aktuell wahrnehmen, wo ich auch überhaupt nicht voraussagen kann oder deuten kann, wo die Reise hingeht. Wir wissen einfach nur, dass die Lage katastrophal ist für die Menschen im Iran.
Was glaubst du, was glauben deine Kontakte im Iran, hat dieser Krieg ein Regime-Change im Iran wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher gemacht?
Das kann ich schwer beurteilen. Also weder noch, würde ich sagen, weil die Situation hat sich in keinster Weise gebessert. Ich glaube schon von den Stimmen, die ich anfangs gehört habe, dass da schon eine geringe Hoffnung schon da war, dass es endlich das Regime trifft. Mhm. Das heißt, vielleicht diese anfängliche Euphorie, die ich, und wenn ich sage, die Stimmen, die ich höre, ist das ja nur ein Bruchteil der Realität. Ich kann ja nicht für 90 Millionen Menschen sprechen. Klar. Und ich kriege ja nur die Stimmen wahr, die mich erreichen. Ja. Aber da hatte ich schon anfänglich, also Euphorie ist jetzt auch übertrieben, aber natürlich die Freude über Khameneis Tod, die war ganz klar gegeben, weil einfach dieser Führer für all diese Menschenrechtsverbrechen verantwortlich war. Aber wir sehen natürlich, dass diese Führung noch imstande ist, sich immer wieder zu reproduzieren. Und dass die Menschen ja in keinster Weise, wie Trump das behauptet, einen Regime-Change gerade verzeichnen. Im Gegenteil, also all die Nachfolgeinstanzen, die da jetzt eingesetzt werden, scheinen ja noch radikaler und noch brutaler vorzugehen. Und das kriegen wir jetzt ja insofern mit, weil die Lebensrealität ist ja so, dass auf den Straßen die Gewalt weiter ansteigt, die Repressionen, die Checkpoints. Auf den Straßen wird verhaftet, wird kontrolliert. Und wir haben weiterhin Massenverhaftungen. Und es schreckt auch niemand zurück mit scharfer Munition auf den Straßen Menschen zu erschießen. Es gibt Drohungen im öffentlichen TV im Iran, wo das auch angekündigt wird, dass alle Menschen, und man nennt es dann eben pro-westlich, weil man einfach sich nach Freiheit sehnt, dass diese Gruppe von Menschen dann ausgeschaltet werden. Das ist eine öffentliche Warnung und Ankündigung an die Bevölkerung. Und da gibt es auch überhaupt keine Skrupel, das durchzusetzen.
Auf der einen Seite also natürlich eine total nachvollziehbare Erleichterung bei Elmira, dass es jetzt erstmal eine Waffenruhe geben soll. Aber eben auch die ganz große Sorge davor, wie es für die Menschen im Iran weitergeht. Am Freitag sollen die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in Pakistan beginnen. Und diese Waffenruhe, die scheint zumindest im Iran erstmal zu halten. Israel greift aber weiterhin Ziele im Libanon an und es gibt Meldungen, dass der Iran die Golfstaaten auch immer noch beschießt. So, und wie es jetzt weitergehen könnte und wie das iranische Regime nach fast 6 Wochen Krieg dasteht, darüber spreche ich mit unserem Korrespondenten für den Iran, mit Benjamin Weber. Mit ihm habe ich auch gestern schon gesprochen. Da war er ja nicht so super optimistisch, dass es noch eine Einigung geben würde. Aber das ist ja glücklicherweise anders ausgegangen.
Ja, glücklicherweise. Wenn man auch sagen muss, es ist ja jetzt bisher nur eine 2-wöchige Waffenruhe, die vielleicht auch ein bisschen fragil ist. Aber ich würde schon sagen, ich hatte gestern mit meiner Skepsis vielleicht dann doch ein bisschen Unrecht. Aber man muss schon sagen, der Tag gestern war auch wirklich sehr nervenaufreibend. Und nachdem Donald Trump gesagt hat, die iranische Zivilisation wird untergehen, habe ich wirklich alles für möglich gehalten.
Ja. Was denkst du denn, hat am Ende dann doch noch den Ausschlag gegeben, dass es noch zu einer Waffenruhe gekommen ist?
Ich glaube schon, dass diese Drohung mit einer massiven Eskalation da ihren Anteil dran gehabt hat, dass es dann doch noch zu einer Waffenruhe und ja zu einem Übereinkommen quasi gekommen ist. Mhm. Also da hat es sehr, sehr viel Diplomatie gegeben und am Schluss soll sich sogar noch China eingeschaltet haben und Druck gemacht haben auf den Iran, dass man da jetzt zustimmt zu dieser Waffenruhe, damit diese krasse Eskalation, die ja im Raum stand, vermieden werden konnte.
Und kann die iranische Führung das jetzt erstmal als großen Sieg verkaufen?
Ja, würde ich schon sagen. Also sie tut es sowieso, also das ist eh schon klar. Also es gibt da verschiedene Aussagen, also zum Beispiel dieser Sicherheitsrat hat ein Statement heute Nacht rausgegeben, ein sehr so 2 DIN A4 Seiten lang, wo eben auch genau das gesagt wird. Also wir haben den Feind quasi nachhaltig besiegt oder sowas in der Art steht da drin und der Feind sei total hilflos und das wäre jetzt also ein Zeichen dieser Größe der Islamischen Republik Iran. Mhm. Und das macht man eben jetzt ganz deutlich. Das ist ja natürlich immer so oder öfter so in solchen Situationen, dass die Islamische Republik alles für die eigene Propaganda ausschlachtet. Ja. Ich würde aber sagen, dass sie hier sogar auch einen Punkt haben. Denn jetzt muss man ja dazu sagen, dass dieser Krieg von Anfang an, da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, schlecht geplant gewesen ist, wenn er überhaupt geplant gewesen ist. Die Kriegsziele von den USA und Israel waren nie so richtig klar. Das hat ja immer so ein bisschen hin und her gependelt zwischen Regime-Change, keine Atomwaffen, Raketenprogramm kaputt machen. Und wenn man sich diese 3 Kriegsziele, die öffentlich genannt worden sind, anschaut, keins davon ist erreicht worden.
Was würdest du denn sagen, steht das iranische Regime jetzt nach gut 5 Wochen Krieg gestärkt oder geschwächt da?
Gestärkt, würde ich sagen. Auf einer persönlichen Ebene natürlich nicht. Da sind natürlich viele Menschen gestorben, die an wichtigen Positionen waren. Der oberste Führer, der Generalsekretär des Sicherheitsrats, der Geheimdienstchef, ganz, ganz viele Militärs. So, das auf jeden Fall. Aber sie haben jetzt 40 Tage lang Krieg mit den USA überlebt. Keines dieser Kriegsziele ist erreicht worden. Der Iran hat die Straße von Hormuz gesperrt und quasi die Weltwirtschaft als Geisel genommen. Und die Tatsache, dass sie das jetzt für 2 Wochen lang öffnen, für diese Waffenruhe, wird von Donald Trump als großer Erfolg gefeiert. Eine Meerenge, die vorher auch schon geöffnet war, vor dem Krieg.
Ja.
Also das heißt quasi, für den Iran ist das ja ein totaler Erfolg, wenn sie 40 Tage Krieg überstehen. Und das ist dann am Ende das Ergebnis. Und auch nach innen, also sind sie im Prinzip gestärkt. Sie sind noch da, sie üben den Druck weiter aus auf die Zivilbevölkerung.
Ist es womöglich sogar gerade so, dass der Rückhalt innerhalb eines Teils der iranischen Bevölkerung gerade wieder ein Stückchen wächst, angesichts auch dieser unfassbaren Drohung von Trump, der ja mit der Vernichtung des ganzen Landes gedroht hat, der Zivilisation, also wirklich eine ganz furchtbare Drohung? Oder wäre das zu viel gesagt, dass auch der Rückhalt innerhalb der iranischen Bevölkerung gerade wieder wächst?
Also ich kann ja nur das so richtig wiedergeben, wozu ich auch Zugang habe. Ja. Und dazu muss man immer wieder sagen, im Iran ist eigentlich das Internet auch noch abgeschaltet. Viele Leute haben VPN, aber viele eben auch nicht. Und deswegen, wenn ich mit Leuten spreche im Iran, ist das natürlich auch immer nur ein Einblick in eine gewisse Umgebung, sag ich mal. Mein Gefühl ist aber eigentlich nicht unbedingt, dass der Rückhalt für das Regime jetzt durch diese Drohung oder so gestiegen ist. Ich glaube, die Leute, die das Regime ablehnen, die lehnen es auch weiterhin ab. Und dazu muss man auch nochmal in den Januar zurückgehen, als diese großen Proteste gewesen sind und so viele Menschen auf den Straßen waren. Da wissen wir ja immer noch nicht genau, wie viele Menschen getötet wurden von Regimekräften, aber die Schätzungen gehen ja in die Zehntausende. Und das ist nicht lange her. Das sind keine 3 Monate oder heute 3 Monate, 8. Januar. Und das ist natürlich also eine Zäsur sondergleichen, die man vielleicht jetzt gerade nicht mehr so auf dem Schirm hat wegen diesem ganzen Krieg. Und deswegen ist die Ablehnung gegenüber dem Regime immer noch riesengroß auf jeden Fall. Was man aber gesehen hat, zurück zu gestern, zu den Drohungen, alle Kraftwerke anzugreifen, ist, dass es durchaus Leute gibt, die teilweise regimekritisch waren, teilweise auf jeden Fall nicht bekannt als Regimefreunde waren, wie zum Beispiel so ein Musiker, der hat sich mit seiner Laute, mit seinem traditionellen Instrument vor so ein Kraftwerk gesetzt und hat da 2 Tage lang gespielt und auch Videos aufgenommen, die sind auch irgendwie ins Internet reingekommen. Mhm. Und das wurde dann, obwohl der bekannt ist dafür, dass er kein Regimefreund ist, das wurde dann auch von den Staatsmedien transportiert, weil es ihnen in den Kram gepasst hat. Also da ist so eine Art Grauzone gewesen, wo die Interessen der Zivilbevölkerung und des Regimes überlappt haben.
Jetzt hat Trump gesagt, er sei optimistisch, dass man innerhalb dieser 2 Wochen man sich auf einen Frieden einigen könnte, auch einen nachhaltigen. Glaubst du das auch?
Ich bin da eigentlich skeptisch. Ich glaube, Trump sagt das vor allen Dingen deswegen, weil er unbedingt einen Ausweg aus diesem Krieg sucht und das jetzt so gut verkaufen muss, wie es geht. Es gibt viele Punkte, die ich als Knackpunkte bezeichnen würde. Zum Beispiel haben wir heute Morgen direkt gemerkt, also Pakistan hat gestern diesen Waffenstillstand oder diese Waffenruhe verhandelt heute Nacht und dann hat der pakistanische Premierminister das verkündet bei X und hat dann geschrieben, das betrifft auch den Libanon. Und dann hat Israel heute Morgen sofort geschrieben, nein, wir werden den Iran nicht mehr angreifen, aber den Libanon schon. Und jetzt ist natürlich der Iran dann auch gleich wieder verbündet mit der Hezbollah im Libanon, gleich wieder unter Druck. Wenn man jetzt weitermacht mit diesem Waffenstillstand, da lässt man die Hezbollah hängen. Wenn man aber jetzt quasi Israel angreift, um die Hezbollah zu unterstützen, dann hat man wieder diese Eskalation vor der Nase. Also da geht schon der erste, sage ich mal, Keil in diese Waffenruhe rein. Und dann gibt es natürlich, was die Verhandlungen angeht, auch ganz viele offene Fragen. Zum Beispiel, was ist mit dem iranischen Atomprogramm? Der Iran hat eine Liste vorgelegt mit 10 Forderungen. Und in manchen Versionen davon steht eben auch, wir wollen weiterhin Uran anreichern. Und die USA und Israel wollen das ja nicht. Und das ist eigentlich eine Frage, die ist vor dem Krieg ungeklärt gewesen. Die war letztes Jahr vor dem 12-Tage-Krieg ungeklärt und sie ist weiterhin jetzt ungeklärt. Also es gibt sehr, sehr viele Sachen, wo ich denke, eine Einigung wird schwierig.
Heißt, nach allem, was man über den iranischen 10-Punkte-Plan weiß, der ja jetzt die Grundlage für die Verhandlungen bildet, steht da ziemlich viel drin, dem Trump eigentlich nicht zustimmen könnte. Auch mit Blick auf seine mal definierten Kriegsziele. Und wenn er behauptet, dass die meisten Streitfragen geklärt seien, dann entspricht das eben überhaupt nicht seinen Aussagen aus der Vergangenheit. Trump scheint ja gerade vor allem wichtig zu sein, dass der Iran im Zuge der Waffenruhe wieder Schiffe durch die Straße von Hormus lassen will. Die Meerenge ist ja eine der wichtigsten Routen für den weltweiten Ölhandel. Wie es jetzt allerdings für die Menschen im Iran weitergeht, die sich einen Regime-Change erhoffen, das bleibt, wie schon gesagt, total offen. Emira aus Köln glaubt, dass ein Regime-Change in erster Linie von innen heraus passieren muss.
Die größten Feinde und auch die größte Angst der Islamischen Republik ist die eigene Bevölkerung, weil die seit 47 Jahren diese Repression durchleiden, weil ihre Kinder getötet werden, ihre Kinder gefoltert werden, ihre Kinder wirklich die grausamsten Menschenrechtsverbrechen erlitten haben. Und deswegen ist da aus meiner Sicht, und vielleicht irre ich mich auch, aber aus meiner Sicht steckt da immer noch die größte mögliche Kraft, sich gegen dieses Regime aufzulehnen. Allerdings muss man dazu sagen, es braucht natürlich schon westliche Unterstützung. Ich glaube, ganz ohne wird es nicht gehen. Aber die ist nicht durch einen Krieg zu lösen und auch nicht durch Bomben und Gewalt. Und da hätte man und müsste man auch weiterhin viel, viel stärker auf die Zivilbevölkerung setzen. Bis heute frage ich mich, warum in diesen ganzen Forderungen kein einziges Wort oder keine Zeile zu der Menschenrechtslage gefordert wird. Es wird, wie gesagt, immer nur um Militär, Hormus, Atom, Raketen, Öl, all diese Forderungen sind im Raum. Aber wieso ist da keine einzige Zeile mit der Forderung? Was ist mit den politischen Gefangenen? Öffnet doch bitte das Internet. Keine Gewalt gegen Protestierenden. Also es gibt so viel, was da eigentlich in erster Linie stehen müsste, weil da, glaube ich, sehe ich die größte Chance, dass wenn die Menschen sich da emanzipieren und auch den Rückhalt des Westens hätten, da viel, viel eher ein Regime-Change erzeugt werden kann.
Von innen heraus.
Ja, als die Eskalation von außen.
Hast du Sorge, dass in diesen Verhandlungen, die jetzt dann starten sollen, Trump, die USA, das iranische Volk verkauft?
Immer. Also die Sorge habe ich immer, weil ich das auch schon immer gesagt habe, ich vertraue Trump nicht, ich vertraue einfach den geopolitischen Interessen des Westens nicht. Und wir sehen es ja auch ganz offenkundig, es geht nicht um die Menschen, es geht auch eben nicht um deren Bedürfnisse. Und das wird ja auch offen kommuniziert. Und deswegen ist die Sorge natürlich immer da, dass sich die Menschenrechtslage verschlechtert.
Dass die Menschenrechtslage im Iran nach wie vor furchtbar ist, zeigen auch die Hinrichtungen, die in den vergangenen Tagen und Wochen stattgefunden haben. Das Regime hat zuletzt mehrere Todesurteile an Menschen vollstreckt, die an den blutig niedergeschlagenen Protesten Anfang des Jahres teilgenommen hatten. Und trotz allem, trotz der letzten Wochen Krieg, trotz einem nach wie vor grausamen iranischen Regime und einem ungewissen Ausgang von Friedensverhandlungen, trotz allem, sagt Elmira, ihre Freunde und Verwandten im Iran, die schreiben mir immer noch das.
Etwas, was ich immer wieder höre und was mir das Herz zerbricht, ist, dass der Abschlusssatz in jedem Gespräch, in jeder Nachricht ist immer zum einen Be Omide Azadi, das bedeutet übersetzt in der Hoffnung auf Freiheit. Und dann ergänzen sie immer, also alle, mit denen ich spreche, ergänzen dann immer, wir hoffen auf bessere Zeiten. Und dieses wir hoffen auf bessere Zeiten, das ist immer ein Synonym, das ist nicht nur ein Synonym für wir hoffen, dass Bomben enden, sondern das ist vor allem ein Synonym, wir hoffen, dass dieses Regime bald weg ist. Und das höre ich immer wieder und das zeigt mir natürlich, die Bevölkerung, die hat immer noch große Hoffnung. Natürlich, sie müssen sich an dieser Hoffnung klammern und das tun wir ja auch. Aber das ist wirklich nach wie vor das größte Ziel, die größte Sehnsucht der Bevölkerung im Iran, dass sie sich von diesem Regime befreien können.
Und der Satz kommt auch immer noch, den schreiben deine Bekannten immer noch.
Ja, dieser Satz, Be Omide Azadi, und wir hoffen auf bessere Zeiten.
Das war Unboxing News für heute. Bewertet den Podcast gern, empfehlt ihn weiter, damit andere ihn besser finden. Das Team heute: Monika Ahrens, Mathis Dierkes, Alex Hart und ich, Rahel Klein. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.